ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Jens Rassweiler ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie sind immer noch praktizierender Urologe und ich sage immer noch, Sie hätten auch in den Ruhestand schon wechseln können komplett.
Ich war 27 Jahre Chefarzt im Klinikum SLK-Kliniken in Heilbronn. Und habe dann aber eigentlich schon gedacht, das kann es noch nicht sein und habe deswegen die Möglichkeit bekommen, ein Ordinariat zu bekommen an der Danube Private University in Krems in Österreich, was ich von Heilbronn aus machen kann. Also ich war dieses Jahr 22 Mal dort und dann habe ich eine Praxis am Mittwoch und dann operiere ich meine Patienten im Klinikum Sindelfingen, so als Senior Consultant. Also ich bin noch im Geschäft.
Aber Sie machen ein bisschen weniger, das klingt jetzt noch nach vollem Terminkalender.
Es ist ein relativ voller Terminkalender, aber man hat doch ein bisschen Freiräume. Montags ist meistens ein bisschen Ruhe und insofern vor allen Dingen sagt einem keiner, wie man Urlaub zu nehmen hat.
Okay.
Und das ist schon mal ganz wichtig.
Das glaube ich auch. Was ist das Faszinierende an Ihrem Job?
Ja, die Urologie umfasst viele, viele Bereiche. Also ich bin natürlich ein Dinosaurier, der das auch in seiner Ausbildung wirklich nicht in die Subspezialisierung gegangen ist. Natürlich habe ich ein paar Spezialbereiche. Das geht von der operativen Tätigkeit, von der Praxistätigkeit bis hin zur medikamentösen Therapie, Tumortherapie, auch Chemotherapie haben wir gemacht, Strahlentherapie teilweise mit dem Prostatakarzinom. Also es ist ein sehr, sehr weites Bereich. Mit der Andrologie kommt dann noch die Infertilität, also Potenz und Kinderwunschprobleme noch dazu, sodass man einen sehr, sehr breiten Bereich hat, den man dann, der sich natürlich nur auf die Urogenitalorgane beschränkt, aber den man dann abdecken kann.
Und Sie haben jetzt Ihre Arbeit so ein bisschen angerissen. Wenn man Artikel über Sie liest oder andere Menschen hört, dann schwärmen die regelrecht. Ich habe mal so ein bisschen was rausgepickt. Meister im OP oder als ein Großer der deutschen Urologie werden Sie bezeichnet. Nehmen Sie sowas gerne mit oder ist Ihnen das schon eher unangenehm?
Ja, das müssen andere entscheiden.
Ja?
Ich habe natürlich jetzt viele Jahre sehr auch international gearbeitet. Wir haben in Heilbronn über 200 Fellows ausgebildet aus der Türkei, eigentlich aus der ganzen Welt. Und dadurch bekommt man natürlich so einen gewissen internationalen Ruf. Die kamen alle, um bei mir die Laparoskopie, also die Bauchspiegelung, zu lernen. Später natürlich auch die robotische Chirurgie. Und insofern, kommt da was. Dann war ich 2020 Präsident der Deutschen Gesellschaft im Covid-Jahr, was ja auch nochmal was Besonderes war. Also all das, ja, war eine sehr große Herausforderung. Und all diese Dinge führen wahrscheinlich dann dazu.
Aber wenn man sein Wissen so gut weitergibt und das international dann auch verteilt, ist das doch kein ganz so schlechtes Zeichen.
Ja, ich habe das eigentlich auch von Anfang an so gesehen. Also ich habe mich nicht als jetzt nationaler oder regional arbeitender Urologe gesehen, sondern sehr früh auf europäischer Ebene und später dann auch internationaler Ebene tätig zu sein. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn Sie Menschen, also Kollegen im Prinzip, die Techniken beibringen können. Sie sehen, wie das dann weitergeführt wird, wenn Sie auf Kongresse gehen. Hallo Chief, kommen Sie aus allen Ecken. Das ist schon schön, ja, das muss ich natürlich sagen.
Wir haben November und einige sagen auch Movember. Jens Rassweiler sitzt mir gegenüber. Sie haben so einen leichten Oberlippenbart. Haben Sie den immer oder nur im November?
Nein, ich hatte früher einen, ja, routinemäßig, habe den aber dann ein bisschen weggemacht, wie er grauer wurde,
ja,
und so die letzten 2 Jahre. Und jetzt lasse ich ihn mir immer im November wachsen, um eben dieser Movember-Bewegung Ausdruck zu verleihen.
Genau, klären kurz auf. Movember hat sich, glaube ich, in Australien ergeben, diese Bewegung, dass mit dem Mixwort aus Moustache und November auf die Männergesundheit hingewiesen werden soll. Habe ich es richtig erklärt?
Völlig richtig. Und wir hatten ja am Mittwoch den Männergesundheitstag. Mhm. Der findet immer im November statt. Und das ist der Grund, warum das im November dann auch passiert. Und 6 Millionen Partizipierende gibt es in der Zwischenzeit.
Liegt auch daran, dass wir Männer nicht so regelmäßig zum Arzt gehen, wenn wir das Thema gleich mal aufgreifen, sondern eigentlich bevorzugt nur, wenn es wirklich nötig ist, wenn es wirklich schon, vielleicht weil manchmal auch sogar schon zu spät ist, das Thema Männergesundheit. Warum haben wir da anscheinend ein Problem mit? Ist das Faulheit oder ist das so ein Cowboy-Syndrom?
Naja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Angst vor der Untersuchung, Angst vor der möglichen Diagnose eines Tumors, den man hat. Und ich glaube, was man wirklich jetzt nochmal sagen muss, jede Früherkennung eines Tumors ist ein Segen, weil man dann nämlich den Tumor möglichst wenig invasiv behandeln kann. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, die Vorsorge zu machen. Wenn man erst kommt und hat Symptome, dann ist es meistens schwierig. Leider ist es so, wir haben, wie ich begonnen habe, vor ja, etwa 25 Jahren 10-15% gehabt, jetzt sind es vielleicht 25% maximal, die zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Und das ist natürlich zu wenig.
Ich habe auch überlegt, in der Vorbereitung ist mir dann noch eine Statistik aufgefallen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht sind wir Männer auch so ein bisschen zu blöd. Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung habe ich gelesen, dass 61% Schwierigkeiten haben, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und zu nutzen. Was sagt das aus?
Ja, das ist eine interessante Zahl. Also die spiegelt sich jetzt in meiner täglichen Praxis eigentlich nicht wieder. Also die Patienten, die bei mir da sind, die wissen schon ein bisschen Bescheid. Natürlich nicht jeder. Aber sicherlich ist Aufklärungsarbeit da wesentlich. Und zwar eben auch Aufklärungsarbeit, was kann man machen? Also wie kann man sich zum Beispiel jetzt in jungen Jahren schon mal Hodentumor untersuchen? Jetzt haben wir ja mit den Fußballern da mal kurz auch ein Zeichen drauf setzen können, wo dann 4 Fußballer, Bundesligaspieler einen Hodentumor erlebt haben. Prostatakarzinom haben wir schon lange, daran arbeiten wir. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich glaube einfach, wir müssen, was Sie schon sagen, wir müssen die Informationen noch weiterführen. Wir müssen vielleicht auch die Angst vor der Untersuchung nehmen, die wirklich nicht so schlimm ist. Also ich habe sie selber auch schon hinter mir gehabt. Also das kann man alles aushalten.
Was zählt denn eigentlich alles zum Thema Männergesundheit? Ich habe mir hier mal so ein bisschen was aufgeschrieben. Erektionsstörungen, Haarausfall, Testosteronmangel, dann ist mir noch untergekommen, Wechseljahre beim Mann, die sogenannte Andropause.
Ja, das Klimakterium virile. Es ist so, also Sie haben schon so ein paar Sachen aufgezeigt, da sieht man, dass der Urologe sich also nicht nur hier um den Tumor kümmert, sondern auch wirklich um den Mann als Ganzes. Der Haarausfall würde ich jetzt nicht so als Wesentliches sehen. Ja, also das ist vielleicht eher der Hautarzt da, wo man dann vielleicht, oder der Transplantatchirurg, der da vielleicht was helfen kann. Nein, aber erektile Dysfunktion ist sicher ein Problem. Auch, sagen wir mal, das Aging-Male-Syndrom, was so im Mittelalter anfängt, das ist sowas Ähnliches wie dieses Klimakterium virile. Okay. Hat aber teilweise nicht so sehr wie bei der Frau damit zu tun, dass da die Hormone irgendwie weggehen, sondern da ist der Stress, kommen andere Probleme und dadurch kommen dann zum Beispiel Erektionsbeschwerden, treten auf. Dann muss man natürlich sagen, der Penis ist die Antenne des Herzens. Das heißt, wenn es da Durchblutungsstörungen gibt, kann das auch schon mal ein Zeichen sein, also dass man dann auch mal beim Kardiologen vorbeikommt. Also das sind alle Dinge, die passieren alle so in diesem von 50 bis 60, so in diesem Zeitraum, da passiert es.
Ich habe leider nur eine Zahl von 2019 gefunden, aber danach sind nur 12% der Männer, was rund 4,7 Millionen Menschen dann waren, zur Prostata-Früherkennung gegangen. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft ist diese Variante aber eine eher seltene. Bei nur 1,6% aller Krebserkrankungen handelt es sich um Hodenkrebs. Also jetzt mal ganz platt gesagt, warum so ein Wirbel? Gibt es nichts Wichtigeres?
Nein, da fehlt eine Zahl.
Und bitte zwar, klären Sie auf,
genau,
dafür sind Sie da.
Der Hodentumor ist der häufigste Tumor des Mannes im erwerbsfähigen Alter. Mhm. Also 25% aller Tumoren von Männern, die arbeiten, also sage ich mal bis 65, also gehen wir vielleicht bis 60 auf jeden Fall, ist ein Hodentumor. Und das muss man auch so rumsehen. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass die jungen Männer jetzt alle zur Vorsorge gehen und sich die Prostata abchecken lassen und so weiter, sondern es geht darum, dass die jungen Männer zum Beispiel unter der Dusche die Hoden abtasten können und wenn da irgendwas ist, sofort zum Urologen zu gehen, was ihnen auffällt. Und das ist die sogenannte Selbstuntersuchung, die steht sogar in den Leitlinien in der Zwischenzeit drin. Und das ist unser Ziel. Und da ist eben eine sehr hohe Inzidenz. Natürlich relativ sind es keine so großen Zahlen, 4.000, Sie haben es ja schon gesagt, 4.200 Erkrankungen im Jahr. Nur wenn es den Einzelnen trifft, und das haben wir jetzt an den Fußballern gesehen, und ich komme zu spät und muss Chemotherapie machen, dann ist zum Beispiel die Sportlerkarriere schon mal sehr gefährdet, weil zum Beispiel die Chemotherapie die Lungenfunktion beeinflussen kann. Also man kann den Hoden, den Tumor zwar beseitigen, tatsächlich auch erfolgreich behandeln, aber mit viel, viel Nebenwirkungen.
Bevor wir gleich noch näher darauf eingehen, wie das Abtasten am besten auch vonstatten geht und was ich spüren sollte und was besser nicht, dieses Thema Hodenkrebs aus ihrem beruflichen Leben, das betrifft dann vor allen Dingen halt die Männer 25 bis 45, kann man das so fassen?
Es gibt zwei Gipfel, also die ersten, was Sie sagen, also 25 bis 45, so eher jünger sogar ein bisschen. Und das zweite sind meistens Seminome, das geht so ab 60 los, 65. Mhm. Gibt es nochmal einen zweiten Gipfel, die sind nicht so gefährlich, die jungen Tumorkrebse, also die es da gibt, Keimzelltumoren, die sind die giftigeren und die können auch sehr schnell metastasieren und die kann man zwar dann, wie gesagt, mit Chemotherapie behandeln, aber da ist die Frühdiagnose sehr wichtig.
Und Sie hatten die Fußballer schon angesprochen. Ja. Es gab in den vergangenen Jahren ein paar, die das halt öffentlich gemacht haben. Der frühere Stuttgarter Timo Baumgartner war einer. Wie wichtig ist das, ehrlich gesagt?
Naja, das ist, glaube ich, wichtig. Ich meine, wir haben den Lance Armstrong gehabt. Ich glaube, das ist der Einzige, der davon profitiert hat, dass er Chemotherapie hatte, weil er dann irgendwie Erythropoietin noch nehmen konnte und der das irgendwie erstaunlich gut weggesteckt hat. Wenn man jetzt aber die anderen sieht, also alle Timo Baumgartner, ich habe den jetzt nicht mehr gesehen bei Union Berlin. Das heißt also, die Chemotherapie hat ihm sicher sehr zugesetzt und wie gesagt, es gibt Medikamente, die auf die Lungenfunktion gehen. Das wird für das tägliche Leben nicht so wichtig sein, aber für so einen Leistungssportler ist es natürlich entscheidend. Und insofern, wenn man das jetzt sozusagen nur hätte behandeln können, Entfernung des Tumors, also des Hodens und nichts mehr danach, dann wäre das ja gar kein so großes Problem. Und das ist das Entscheidende.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit, geben Sie uns einen Einblick, was passiert beim Hodenkrebs am und im Körper des Mannes?
Ja, also es bildet sich unter Umständen, ja, ein Risikofaktor ist zum Beispiel, wenn man mal einen Leistenhoden vorher hatte, dann hat man 10-fach höheres Risiko, dass man einen Hodentumor entwickeln kann. Ansonsten bildet sich ein Tumor innerhalb des Hodens, der langsam wächst und unter Umständen dann Anschluss an die Lymphgefäße finden kann. Dann gibt's die erste Metastase, die findet sich nicht in der Leiste, sondern die findet sich am Nierenhilus oben. Also das ist anatomisch so bedingt. Und dann können sich natürlich auch noch Lungenmetastasen weiterbilden im weiteren Krankheitsverlauf. Und manchmal fällt es tatsächlich erst so ein Hodentumor durch Husten auf und dann guckt man unten hin und sagt, ach Gott, das hat er ja gar nicht gemerkt. Also das ist nicht so, dass der Tumor klein war, sondern dann ist da ein Riesentumor da, der halt so negiert wurde. Ne? Und das hat schon ein bisschen was zu tun damit, die Tumorgröße, je kleiner der Tumor, umso unwahrscheinlicher die Chance, dass da eine Metastase schon erfolgt ist.
Und wie wichtig die Früherkennung ist, zeigt auch die Statistik, dass die Heilungschancen sehr, sehr gut sind.
So ist es. Da ist es klar, man darf sich jetzt nicht ablenken lassen, dass man sagt, ja, der Hodentumor, den kann man ja heilen sozusagen. Ne? Das ist ja auch tatsächlich der Tumor, der durch Chemotherapie heilbar ist. Sondern man muss wirklich schauen, der Aufwand sollte so gering wie möglich sein. Und wenn es mir reicht, eben nur den Hoden zu entfernen, ich habe den anderen noch, dann ist fürs normale Leben eigentlich da, kann das ganz normal weitergehen. Ne? Wenn ich aber natürlich Metastasen habe, dann muss ich Chemotherapie machen, muss eventuell dann nochmal eine Operation der Lymphknoten, der behandelten Lymphknoten machen, um zu schauen, ob tatsächlich alles weg ist, ob da noch Resttumor ist. Dann gibt es noch einen Tumor, der weiter wächst nach der Chemotherapie. Der macht zwar jetzt keine weiteren Metastasen. Und solche Dinge muss man, also es gibt immer Folgetherapien. Und das ist dann schon entscheidend. Und deswegen muss man gucken, dass man möglichst früh zur Diagnose kommt.
Wenn ich unseren heutigen SWR1-Leutegast bisher nur als Mediziner vorgestellt habe, dann ist das nur halb richtig. Jens Rassweiler ist nämlich auch Musiker. In einigen Artikeln ist sogar Rockmusiker zu lesen und Sie haben mit der The Mannheim Euroband beide Themen nämlich kombiniert. Im Song Check Your Balls, der war heute früh schon hier in SWR1 Baden-Württemberg als Ankündigung auch zu hören. Der Titel wurde auf Englisch gewählt. Jetzt ist meine Frage, weil es ein internationaler Hit werden sollte oder weil Check Deine Eier eher Probleme gemacht hätte?
Also man muss sagen, Skin Song gibt es auch auf Englisch. Ja. Also insofern haben wir dann das gelassen. Gut. Zudem ist es ein doch im Internet laufender Begriff, Check Your Balls. Also es gibt unterschiedliche Organisationen, die das so mit sich genommen haben. Und wir haben ja dann eben die Übersetzung Mach den Hodencheck dann dazugesetzt. Mach den Hodencheck gab es 2017 auch von der Deutschen Gesellschaft für Urologie, eine Aktion, die in die gleiche Richtung ging. Jetzt kamen eben die Fälle, was wir vorher schon besprochen haben, der Bundesligaspieler dazu. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch jetzt ein Punkt, noch einmal einen Song zu machen. Wobei es uns wirklich darum ging, ein bisschen konkreter zu werden. Also ein Video, 90 Sekunden, länger darf es nicht sein. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, es wird doch möglich sein, dass wir die Hodenuntersuchung zeigen. Also nicht nur im Schema oder sagen, tasten Sie sich ab. Und das ist uns gelungen.
Aber das ist schwer, oder? Also da auch alle Richtlinien zu erfüllen und dass es nachher dann auch trotzdem zu sehen ist im Netz, weil ganz Hosen runterlassen kann man ja dann auch nicht.
Da haben Sie völlig recht. Also es musste viel verpixelt werden und wir haben es aber doch geschafft. Also in YouTube ist es ja sichtbar. Wir haben auch erstmal jemanden finden müssen. Also wir hatten die Grundidee eigentlich mal einen Fußballer. Ich spiele ja noch ein bisschen Fußball beim VfB. Die haben dann auch noch ein bisschen mitgemacht. Aber wir haben dann eigentlich einen jungen Rugby-Spieler gefunden. Mhm. Auch in der Rugby-Szene gibt es das, diese zwei Eier so. Konnte man dann auch sehr gut sinnbildlich zeigen. Ja. Und dem Robin, den haben wir halt dann mal so gefragt, und ob er sich das nicht vorstellen könnte. Und der hat dann ja gesagt. Und dann haben wir uns in einem Hotel in Heilbronn, in dem Spa, haben wir die Aufnahmen gemacht und wirklich so mal ein bisschen vorgezeigt, wie man das sich vorstellen sollte, und er hat es gut gemacht.
Und da gehen wir jetzt nämlich drauf ein. Dieser Song ist ja eine klare Aufforderung, dass ich als Mann selbst aktiv werden soll, schon bevor ich dann zum Urologen gehe. Nämlich, wie mache ich das?
Also es ist so, das passt so in dem Song, unter der Dusche geht es am besten, dass man quasi von unten die Hoden tastet und dann einfach mal über die Hoden streicht, ob sich da was komisch anfühlt. Das ist mal das Allerwesentliche. Es geht eigentlich ein bisschen drum, man kann ja keine Diagnose stellen, sondern es geht darum, Bewusstsein dazu entwickeln, oh, da entwickelt sich was, das ist anders als vorher. Das muss ja nicht unbedingt dann gleich ein Tumor sein, das kann ja auch was ganz anderes sein, was Gutartiges, eine Zyste, eine Wasseransammlung um den Hoden herum oder sowas. Aber dass man da halt drauf achtet und nicht einfach das sozusagen zur Seite schiebt, sagt, oh, das ist doch nichts und so. Und so sollte man das machen, und wenn man das macht dann und irgendwas findet, sollte man zum Urologen gehen, und der kann das sehr schnell mit Ultraschall und auch natürlich persönliche Untersuchung klären, was das sein könnte, und dann gibt es die nächsten Schritte.
Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich in der Vorbereitung auf diese Sendung meine Hoden untersucht habe, gebe ich Ihnen zu.
Aber ist alles okay?
Ich hoffe ja, aber der nächste Urologenbesuch steht dann halt auch bei mir irgendwann an. Was sollte ich beim Abtasten spüren und was am besten nicht?
Also das eine ist, wenn ich eine Verhärtung spüre, die nicht wehtut, das ist schon mal nicht so günstig, ja. Also weil der Tumor tut nicht weh, normalerweise. Wenn ich vergrößerte Venenansammlungen spüre, das ist jetzt nicht so schlimm, das könnte dann eine Varikozene, eine Krampfader am Hoden sein, kann man trotzdem mal schauen unter Umständen. Aber es sollte halt eigentlich ein Knoten spürbar sein, der nicht wehtut.
Und das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, macht nur Sinn, wenn das in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfindet, damit ich auch Vergleichspunkte habe.
Also das ist sicher so, man muss nicht jedes Mal beim Duschen sich da eine Untersuchung machen. Aber wenn man das, sagen wir mal so, alle halb Jahr mal sagt, jetzt gucken wir heute mal wieder speziell drauf, schadet es nicht.
Wovon ist es abhängig, ob ich Hodenkrebs bekomme oder nicht? Die Frage gebe ich jetzt in SWR1 Leute an den Urologen Jens Rassweiler.
Ja, also es gibt sicherlich heutzutage, vielleicht ein bisschen anders als beim Prostatakarzinom, keine echte, Noxe oder sowas, wo man sagen kann, also wenn man sich so exponiert, dann bekommt man einen Krebs, das kann man so nicht sagen. Die Fallzahl ist auch nicht so hoch, dass man große epidemiologische Studien da machen kann. Man weiß aber umgekehrt, wenn jemand zum Beispiel einen Leistenhoden hatte, also einen Hoden, der nicht nach unten in den Hodensack destendiert ist, dass dessen Risikofaktor ist. Da weiß man, dass das 10-fach höher ist. Wenn der allerdings entfernt wurde, weil der Hoden im Prinzip keine Funktion mehr hat, dann ist der, und der andere Hoden liegt normal, dann hat der andere Hoden das gleiche Risiko wie normal. Also man hat nicht, weil man auf der einen Seite einen Leistenhoden hat, auf der anderen Seite ein erhöhtes Risiko. Also das ist sicher nicht der Fall. Und insofern ist es wirklich schwer. Man kann jetzt nicht sagen, eine Chemoprophylaxe oder irgendwas könnte man machen. Das ist beim Prostatakarzinom ein bisschen anders. Da gibt es Möglichkeiten, unter Umständen eine Prophylaxe zu betreiben. Beim Hodentumor nicht.
Haben wir auch eine Frage reinbekommen. Die Person möchte nicht genannt werden, die fragt. Mein Sohn, heißt es dort, jetzt 43 Jahre alt, hatte einen Hodenhochstand. Im Alter von 1,25 Jahren wurde ein verkrümmter Hoden aus der Leiste entfernt. Besteht ein erhöhtes Risiko, am verbliebenen Hoden an Krebs zu erkranken?
Ja, und das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Da ist kein Risiko. ja, sondern der hat die gleichen Chancen. Der Hoden, der Krebs hätte entwickeln können, wäre dieser verkrümmte Hoden. Mhm. Wenn man den jetzt nach unten gebracht hätte und es hätte sich noch gelohnt, den Hoden zu erhalten, dann wäre der im 10-fach höheren Risiko für einen Tumor gewesen.
Und es gibt gleich noch in dem Satz die positive Meldung, glücklicherweise hat er 2 Kinder problemlos zeugen können. Also das steht sich dann
schon
auch
mal
nicht im Wege.
Genau.
Was ist, wenn ich bereits einen Fall von Hodenkrebs hatte, das auch gut behandelt wurde, erfolgreich? Heißt das dann, dass ich sozusagen eher gefährdet bin?
Ja, das ist eine Sache. Wir machen eine Biopsie des Gegenhodens und da gibt es unter Umständen so eine Vorstufe, also ein quasi in situ. Neoplasie ist kein echter Tumor, aber eine Vorstufe. Wenn man die findet, dann hat man auch ein höheres Risiko, am anderen Hoden was zu bekommen. Wenn die Biopsie normal ist, und das ist über 95% der Fälle der Fall, dann ist da kein erhöhtes Risiko. Es gibt allerdings schon, wir nennen das ja Metachron, also zeitversetzt, noch auch Erkrankungen am anderen Hoden. Aber man kann nicht sagen, dass ein Patient mit einem Hoden auf einer Seite ein höheres Risiko jetzt hat, am anderen Hoden auch zu erkranken.
Und Vererbung? Wie sieht es damit aus?
Ja, das ist schwierig. Also es gibt da keine Studien dazu, die Ihnen sagen könnte, dass also das genetische Risiko hoch ist. Leider könnte man ja, das kann man jetzt beim Brustkrebs ja ein Gen finden, sowas. Das gibt es beim Hodentumor im Moment noch nicht. Vielleicht findet man mal ein Gen, das dafür verantwortlich wäre.
Und das liegt einfach daran, dass es so wenig Fälle gibt, dass man das nicht flächendeckend erforschen kann?
Ja, Sie müssten da schon sehr große Studien machen. Verstehen Sie, also der Hodentumor ist zwar häufig im jungen Mannesalter, aber nicht ganz so häufig. Und dann müssen Sie sich vorstellen, jetzt von den 4.000, wie viel haben dann jetzt der Vater oder der Bruder oder sowas einen Hodentumor gehabt? Das sind dann geringe Zahlen, sodass da also keine gute Statistik zu machen ist.
Wir haben es eben schon erwähnt, dass rund 95% der Männer mit Hodenkrebs wieder gesund werden. Das ist die Heilungsrate, die ja durchaus gut ist. Jetzt stehen Sie über Jahrzehnte halt im Operationssaal und behandeln genau solche Fälle von Hodenkrebs. Die Behandlungsmethoden, haben die sich über die Dauer verändert?
Ja, sie sind weniger belastend geworden. Also wir haben viele Studien gemacht. Am Anfang wurde jeder Patient, sage ich mal, mit 4 Chemotherapiezyklen behandelt. Dann hat man getestet, ob man nur 3 braucht. Und jetzt macht man abhängig von der Histologie unter Umständen nur eine Überwachung des Patienten. Das heißt also, wenn ich einen Hodentumor entferne, ich habe im CT keinen Anhalt für Lymphknotenmetastasen, ich habe im Präparat keine lymphatische Invasion oder Blutinvasion in die Blutgefäße, das wäre ein Risiko, dann habe ich vielleicht so ein 10-, 15-, 20-prozentiges Risiko, dass da noch was passieren kann. Und das kann man tragen. Dann muss ich natürlich einen Patienten haben, auf den ich mich verlassen kann, der zu den Untersuchungen auch immer wieder kommt. Mhm. Wenn man ja Compliant-Patient. Und dann muss ich da eigentlich nichts machen, außer der Operation, also der Entfernung des Hodens.
Aber wenn er nicht kommen würde, wäre es ja totaler Irrsinn, oder?
Ja, eigentlich wäre es Blödsinn. Also normalerweise kommen die auch und das hat sich eigentlich so als Therapie jetzt eingesetzt. Früher war das viel invasiver, also da hat man viel mehr und jetzt macht man eben nur, wenn es unbedingt sein muss, also zum Beispiel Metastasen schon vorliegen oder eine Infiltration also in die Blutgefäße schon im Hoden oder in die Lymphgefäße, dann macht man Chemotherapie, aber da auch manchmal nur 2 Zyklen. Also man hat eben einfach die Toxizität der Behandlung reduziert.
Aber es gibt mehr als nur Chemotherapie oder die Hodenentfernung?
Nein, es gibt dann noch die Lymphadenektomie. Und ich habe vorher ja gesagt, die Lymphknoten liegen nicht in der Leiste. Das wäre ja dann einfach, sondern das beim Peniskarzinom. Sondern die liegen hoch paraaortal, also neben den großen Gefäßen, neben der Aorta und der Vena Cava, rechts oder links, je nachdem. Das heißt, dort muss man die entfernen. Das kann man aber in der Zwischenzeit auch mit Schlüssellochchirurgie. Also man muss nicht mehr so einen riesen Riegel machen, so vorne.
Auf dem Bauch?
Ja, das sieht man manchmal den einen oder anderen jungen Mann. Dann weiß man, der hat es dann vielleicht gehabt. Sondern das kann man heutzutage mit robotisch oder nur laparoskopisch sehr schön entfernen. Also damit hat man nur die kleinen Zugänge und alles schön sauber. Und dann kann man daraus sehen, also zum einen ist vielleicht ein Lymphknoten befallen, sodass man dann zusätzlich unter Umständen nochmal Chemotherapie machen muss oder nach einer Chemotherapie. Das heißt, ich habe einen riesen Tumor gehabt, der schrumpft dann zusammen und dann bleibt ein Resttumor, sagen wir, von 1-2 Zentimeter. Mhm. Und dann entferne ich den mit dem Bereich und dann hoffe ich, dass da eine Nekrose drin ist und nicht noch aktiver Tumor oder, was ich mal vorher gesagt habe, das Growing Teratoma, das ist ein Tumor, der weiter wächst. Der also nicht auf die Chemotherapie anspricht, der selber keine Metastasen macht, den muss man auch entfernen, weil der würde einfach weiter wachsen. Und deswegen hat man eben diese drei Sachen. Die Bestrahlung beim Seminom ist auch noch eine Option.
Wir wollen ja mit unserem Gespräch so ein bisschen auch die Sorge und den Respekt vielleicht nehmen, den es braucht, um sich einer solchen Behandlung zu unterziehen. So eine Hodenentfernung für mich als Patient, oder eine Behandlung, eine Hodenkrebsbehandlung, das muss ja gar nicht die Entfernung sein. Wie läuft das tatsächlich ab?
Ist das ein Ja, also es ist so, die fällt die Diagnose erstmal, dass man also Ultraschall feststellt, der Hoden. Und dann ist es eigentlich, früher war das ein Notfalleingriff. Also das hat sich auch geändert, also weil man da wirklich Angst hatte, dass da die Metastasen sich bilden. Heute wird es dann geplant, der Hoden entfernt. Während der Operation werden die Gefäße abgeklemmt, dann wird der Hoden aufgeschnitten, dann sieht man, aha, es handelt sich also um einen Tumor. Dann kann man den Tumor entfernen mit den Gefäßen und das nennt man dann also aus der Leiste her die Semikastratio, also die Entfernung des Hodens. So, und dann ist es erstmal. Und dann hat man die histologische Diagnose, dann macht man noch ein CT, also Lunge und Abdomen, um zu gucken, ob die Lymphknoten da ein Befall ist oder ob noch Metastasen da sind. Wir haben auch noch die Tumormarker, das ist das Tolle beim Hodentumor. Wir haben also im Prinzip drei verschiedene Tumormarker, die dann abfallen müssen natürlich, wenn der Hoden entfernt ist. Wenn noch ein bisschen Restaktivität ist, ist auch wieder so ein Grund, lässt man vielleicht doch nochmal Chemotherapie machen. Man sieht vielleicht nichts, aber man hat doch noch eine Aktivität vom Tumormarker. Da hat man mehrere Möglichkeiten und kann das eigentlich auf den Patienten gezielt zuschneiden.
Und eine Frage noch, was heißt das nachher für meine Sexualität, Lustempfinden, Potenz, Orgasmus?
Also normalerweise hat es gar keinen Einfluss drauf, außer jetzt, also die Entfernung des Hoden, eines Hoden, wenn der andere Hoden normal ist. Jetzt ist natürlich so, vor einer Chemotherapie sollte auf jeden Fall Sperma gewonnen werden und eingefroren werden, weil das kann unter der Chemotherapie leiden. Mhm. Und eine Nebenwirkung ist, wenn Sie die Lymphknoten entfernen, und zwar auf beiden Seiten, also normalerweise reicht eigentlich auf der einen Seite es zu entfernen, dann kann es sein, dass die Patienten also keine echte Samenerguss mehr haben, sondern der Samenerguss in die Blase geht, weil die sympathischen Nerven geschädigt sind und dann schließt sich der Blasenhals während der Ejakulation nicht mehr, also während dem Samenerguss mehr, und dann geht der Schuss nach hinten los. Und das ist natürlich unangenehm. Allerdings, wenn da Kinderwunsch ist, muss man halt dann die Spermien über einen Katheter gewinnen. Kann man sicher auch machen. Und sonst, ja klar, sind natürlich Dry Shots dann.
Und ich habe gerade so großspurig gesagt, Sie beantworten alle Fragen. Die Zeit haben wir nicht, weil es sind tatsächlich jede Menge. Wir haben wirklich sehr viele rausgepickt und wir schauen, was wir hinkriegen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen es jetzt auch in zwei Gesprächsblöcken. Fang mal an. Habe hier eine Frage von Thomas W. Ich habe vor 2 Jahren den Urologen gewechselt, weil mein bisheriger Urologe mich nicht mehr behandeln wollte, wenn ich die Igelleistung nicht mitmache. Müssen wir kurz erklären, Igelleistung?
Ja, das ist eine Bezahlung, also in praktisch, dass man die Gesundheitsleistung, also den Laborwert, die Bestimmung des PSA-Werts bezahlt, individuelle Gesundheitsleistung ist die Abkürzung.
Okay, und dann kommen wir zur eigentlichen Frage. Mein neuer Urologe hat mir dieses Jahr bei der Routineuntersuchung gesagt, dass ich niemals ein Prostatakarzinom bekommen werde. Lehnt er sich da womöglich zu weit aus dem Fenster oder kann man das tatsächlich so exakt beurteilen?
Also da lehnt er sich weit heraus mit dem niemals, also weil in der Medizin soll man niemals nie sagen, also das ist völlig klar. Aber es ist schon klar, es geht, wir wollen jetzt nicht mehr ein Screening erreichen, also mit dem PSA, was ja auch in der Diskussion mit den Kassen war und so weiter, dass die Kosten übernehmen, sondern wir wollen eigentlich von der Deutschen Gesellschaft für Urologie und den Leitlinien eine Früherkennung. Und da spielt natürlich der Ausgangswert des PSAs eine entscheidende Rolle. Und jetzt sage ich mal, wenn ich mit 50 einen PSA-Wert von 1 habe also einen niedrigen Wert, nicht dieser 4-Wert, den man manchmal hört, dann kann ich sagen, okay, kommen Sie in 4 Jahren mal wieder und Sie haben ein relativ geringes Risiko. Wenn ich ihn dann auch noch untersucht habe, habe eine kleine Prostata, 10% sind PSA-Taube-Tumoren, also wo man, das muss man natürlich abklären, dass da nichts dahinter steckt. Wenn das alles okay ist, kann ich das sagen. Ich weiß nicht, wie alt der Hörer ist. Wenn der natürlich noch älter ist, kann man sagen, vielleicht reicht es dann wirklich so raus und dann braucht das nicht mehr, wenn er jetzt in dem Alter, ich sage meinen Patienten immer, sie haben eine Kinderprostata und das ist sowas Ähnliches. Also die können davon ausgehen, wenn die im Alter von 60, 70 eine sehr kleine Prostata haben, dann ist es sehr unwahrscheinlich.
Und das nur zur Aufklärung, der PSA-Wert ist der Wert, der, an dem ich erkennen kann.
Ja, das ist also ein Eiweiß, das man nachweisen kann, das leider eben nicht karzinomspezifisch ist, sondern prostataspezifisch. Das kann auch beim Fahrradfahren erhöht sein, es kann bei einer Prostatitis, also Entzündung der Prostata, erhöht sein. Aber klar, Tumorzellen bauen, die Adenokarzinomzellen bauen Drüsen nach und deswegen steigt dann auch der PSA-Wert über die Norm bei einem Prostatakarzinom.
Okay, Sie machen, das ist auch ganz wichtig, hier jetzt im Radio keine Ferndiagnosen. SWR1-Hörer Erwin hat sich gemeldet, ich habe eine vergrößerte Prostata, schreibt er, und kann daher sehr schlecht urinieren. Welche Behandlung würden Sie mir empfehlen?
Ja, erstmal zum Urologen zu gehen und das genau abzuchecken. Es gibt sicherlich erstmal medikamentöse Therapiemöglichkeiten unterschiedlicher Art, Alpha-Blocker, andere Dinge. Und dann muss man schauen, später vielleicht die Operation, aber sicherlich nicht von Anfang an.
Wir werden auch in der Schweiz gehört. Jörg aus Zürich hat sich gemeldet, hatte letzte PSA vor 2 Wochen, 4,25, Alter 65 Jahre, muss in 6 Tagen erneut zum PSA. Mein Nachbar sagt, ich soll, jetzt müssen Sie es gleich aufklären, den Stockholm-3-Test machen, weil er genauer sei als PSA.
Ja, das ist halt so. Es werden viele unterschiedliche Tests zurzeit erprobt. Da hat sich aber keiner in der Klinik jetzt so durchsetzen können. Das muss man wirklich sagen, seit über 25 Jahren haben wir den PSA-Wert als einzig einigen, der sozusagen gilt für alle. Die neuen Tests können besser sein, aber bisher habe ich also noch nicht so überzeugende Dinge gesehen, dass man sagt, man muss von dem PSA-Wert abgehen. Ich würde einfach beim selben Labor bleiben, den PSA-Wert in 6 Wochen nochmal kontrollieren. Und wenn er weiter ansteigt, muss man vielleicht weitere Diagnostik machen, zum Beispiel einen Kernspin, um nachzuschauen. Der Wert 4 ist halt so gerade bei 65 an der Grenze. Also da muss man gucken, ist da jetzt wirklich was los? Ich habe einen Patienten gehabt, der hat einen PSA-Wert von 11 so in dem Alter. Der war Fahrradfahrer, dem habe ich erstmal gesagt, neuer Sattel und man nicht Fahrrad fahren. Und dann ist er wieder runtergegangen. Also das muss nicht unbedingt immer ein Krebs dahinter stecken.
Nächste Fachfrage kommt von Albert aus Offenburg. Ist die LDR-Brachytherapie gleichzusetzen mit einer OP? Welche Klinik macht die meisten LDR-Brachytherapien im südlichen Oberrheingebiet? Welche Kliniken sind Zentren für Brachytherapie? Und bitte auch die Nebenwirkungen beschreiben. Was ist Brachytherapie?
Also die Brachytherapie ist, dass man kleine Teilchen Jodzids in die Prostata reinbringt. Also ich habe das tatsächlich, bin Facharzt, also Strahlendoktor für diese Behandlung, habe das mal öfters durchgeführt. Wir haben in Heilbronn das häufig durchgeführt, in Sindelfingen wird es auch jetzt noch durchgeführt. Große Zentren sind in Berlin, das sind frühere Mitarbeiter von mir, Dr. Henkel, die haben sehr, sehr große Erfahrung damit. Also wenn man das machen sollte, kann man da eher nach Berlin dann gehen. Ja, ist es eine Gleichheit? Also am Anfang ist es so, dass dieses Verfahren eigentlich zugelassen ist nur für sehr günstige Tumoren. Also wir haben den Gleason-Score 6, 7a oder sowas. Und da habe ich jetzt auch gerade eine Doktorarbeit laufen gehabt. Ach so, ja, im Süden ist in Emmendingen noch jemand. Gut. Das würde ja gut passen, ja, die Klinik Karl. Und dessen Sohn, also von dem Dr. Karl, da haben wir die Doktorarbeit laufen lassen, haben es jetzt auch publiziert. Da merkt man, dass wenn das ein fortgeschrittener Stadium ist, ist es nicht mehr so gut. Aber für die frühen Stadien ist es der Operation vergleichbar. Die Nebenwirkungen sind relativ gering, muss man sagen, also im Vergleich. Aber es kann trotzdem natürlich auch zum Verlust der Potenz kommen, weil die Nerven an der Prostata entlanglaufen und da auch Strahlen geschädigt werden können.
Mehr Fragen zum Thema Männergesundheit der SWR1-Hörerinnen und Hörer an Professor Jens Rassweiler. Herr oder Frau Bofinger aus Asberg hat geschrieben, mein Vater war in den 90er Jahren regelmäßig beim Urologen, wo auch der PSA-Wert regelmäßig kontrolliert wurde, der mit den Jahren immer mehr anstieg. Weiter hat man aber nichts unternommen und irgendwann hieß es dann, nun haben Sie Krebs. Was kann denn vorher schon unternommen werden, wenn man doch sieht, dass der Wert immer schlechter wird?
Ja, also da würde ich sagen, zuwarten halte ich also in keiner Weise für sinnvoll. Wir machen dann einen Kontrollwert, so ist es auch in den Leitlinien jetzt festgelegt. Und wenn das weiter ansteigt, man kann auch die Anstiegsgeschwindigkeit dann bestimmen und das, sagen wir mal, über zwei Werte mindestens geht, dann auch wenn jetzt, sagen wir, bei der Palpation, also der Tastbefund, der vielleicht wirklich da normal noch sein kann oder auch im Ultraschall nichts festzustellen ist, würde man heute ein multiparametrisches MRT, also Kernspintomographie der Prostata machen. Da findet man dann Läsionen, die nennt man PIRAD, also P-I-R-A-D. Und wenn die sozusagen 4 oder 5 sind, ab 3 geht's los, dann lohnt sich da sicherlich eine Biopsie zu machen. Der Vorteil ist, dass man dann diese Stellen gezielt fusionsbiopsieren kann. Also man überlagert das Bild vom MRT auf den Ultraschall, den transrektalen Ultraschall, und kann dann gezielt dort biopsieren, macht dann noch eine Random-Biopsie und kann dadurch wirklich den Tumor gut feststellen. Umgekehrt, wenn es nur ein PIRAD 2 ist, muss man nichts machen.
Okay. Brigitte bescheinigt uns eine super interessante Sendung und schreibt, Professor Raswaller hat vor vielen Jahren meine Mutter in Heilbronn operiert. Sie ist mittlerweile 90 Jahre alt und schwärmt immer noch vom Professor. Also da haben Sie durchaus einen guten Eindruck hinterlassen. Dieter Heil aus Waldbrunn hat sich gemeldet. Frage, ich habe ein Prostatakarzinom, bekomme zurzeit eine Hormontherapie. Nächste Woche die zweite Spritze. Die Therapie schlägt gut an. PSA zurzeit bei 6,7. Vorher 85, habe aber enorme Probleme mit Hitzewallung. Ist eine Weiterführung angeraten? Was kann ich gegen die Hitzeattacken tun?
Ja, also auf jeden Fall. Es ist jetzt die Frage, ob er schon...
Auf jeden Fall weitermachen.
Also weitermachen, also diese Spritzen, die 3-Monats-Spritzen. Eigentlich würde ich jetzt, wenn er das als Primärtherapie hat, heutzutage in Kombination mit einem neuartigen Antiandrogen, also Apalutamid heißt es zum Beispiel, oder Enzalutamid oder Darolutamid, machen. Unter Umständen kann es sein, dass dann in der Kombination vielleicht diese Hitzewallung etwas geringer ausfallen, aber es geht auch darum, dass heutzutage auch trotz des guten Ansprechens, ich habe einen Patienten, der hat einen PSA-Wert von 1000, der ist jetzt bei 1 runtergegangen, Knochenschmerzen, der spielt wieder Tennis. Also das ist eben zurzeit wirklich das Gute, dass man, wenn man frühzeitig da einsteigt, eher nicht mehr abstufend therapiert, sondern gleich in Kombination mit diesen neuen Substanzen und dieser Trenantone-Spritze kommt man eigentlich sehr gut zurecht. Und sonst, also kann er froh sein, dass er so gut angesprochen hat.
Dann wird ein Thema angesprochen von Volker Jürgens, SWR1-Hörer, was wir heute nicht regeln können, aber was natürlich auf dem Tisch liegt. Ich höre mit großem Interesse Ihre Sendung, schreibt er. Ich warte gut 6 Monate auf einen Termin beim Urologen. Da haben Sie wahrscheinlich auch keine Lösung parat.
Ja, das ist schwierig. Also das sollte eigentlich sein. So was muss ich mal sagen als ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft. Also wir sollten wirklich unseren Patienten die Termine rechtzeitig ermöglichen.
Jens Raswaller, danke, dass Sie da waren. Sie haben CDs auch noch mitgebracht. Die Mannheim Uroband, wann ist denn die das nächste Mal zu hören und zu sehen?
Ja, wir haben jetzt dieses Jahr auf dem Europäischen Urologenkongress mit anderen Kollegen, also Euroband and Friends, gespielt. Das war im April. Jetzt muss man mal schauen, wie es sich wieder geht. Leider die Möglichkeit, wir hatten regelmäßig auf den Kongressen gespielt, also in Leipzig wäre das jetzt dieses Jahr gewesen. Ist immer schwieriger mit der Compliance, mit den Firmen, dass die da eben Unterhaltung unterstützen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, da läuft was, dass wir nächstes Jahr auf dem Hamburger Deutschen Urologenkongress, also in Hamburg, spielen. Das ist im September nächstes Jahr.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.